Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty!
Hallihallo, Folge, ja, Folge 70. Mein Gott, wir haben ein Jubiläum. Denn es ist auch der 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga der Männer in der Saison 2023-24. Daniel, wenn du jetzt hier dabei bist, zur 70. Folge, zum ja mehr oder weniger Jubiläum, was macht das mit dir?
Ja, jetzt bin ich schon nervös auf einmal. Nein, freut mich natürlich, dass ich wieder dabei sein darf. Und ja.
Schön auf jeden Fall, dass du hier bist, in erster Linie mal. Wenn vorher gar kein Druck da war, lieber Daniel, dann jetzt auf jeden Fall. Viele dürften dich hoffentlich noch kennen von einer früheren Folge. Ich stelle dich trotzdem mal kurz vor. Du bist ja Jugend-Torwarttrainer beim FC Augsburg. Und ich weiß gerade gar nicht, welche Folge das damals war, in der du hier mit dabei warst. Dürfte einer der ersten Spieltage logischerweise gewesen sein. Und da dachten wir uns natürlich, kommst natürlich noch gerne mal vorbei, weil es hat das letzte Mal so gut geklappt.
Ja, mir hat auch mega Spaß gemacht und ich glaube, das werden wir heute auch wieder.
Ich denke auch, bevor wir diesen Spaß starten, noch ein, zwei organisatorische Sachen. Natürlich, wie immer, wenn ihr diesen Podcast, der für euch alle kosten- und werbefrei zu hören ist, dann könnt ihr das gerne tun. Ihr könnt ihn supporten über ko-fi.com/keeperanalyse, also ko-fi.com/keeperanalyse. Könnt ihr mir symbolischen Kaffee kaufen, auch wenn ich überhaupt gar kein Kaffeetrinker bin, sondern eher dem Mate verschrieben bin, könnt ihr diesen Podcast ja trotzdem so symbolisch auch unterstützen. Würde mich sehr freuen. Zweite Sache, ich war beim ZDF zu Gast im Format Bolzplatz, da ging es um das Thema Markeintritt, Herr Stegen und Manuel Neuer. Wer soll wieder ans Tor, wer soll für der, vor allem auch in Anbetracht der kommenden Europameisterschaft im nächsten Sommer ins Tor, habe ich auch ein bisschen meinen Senf dazugeben müssen mit einer illustren Runde aus Belareti und auch Team Hildebrand, die da auch als Experten mit dabei waren im Video. Hat mich schon ein bisschen stolz gemacht, so dass ich da neben oder eingepfercht zwischen Belareti und Timo Hildebrand war. Das war irgendwie ganz cool. Und letzte Sache, Elf Freunde hat wieder einen Jahres-Award, die Ball on the Floor. Fall on the Floor, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Da wurde ich als Twitter-Account oder Twitter-User des Jahres nominiert. Und eigentlich will ich nur, dass ich vor jemanden wie Fabrizio Romano lande und eigentlich dann offiziell sagen kann, ich bin beliebter als Fabrizio Romano. Deswegen stimmt einfach mal alle fleißig ab. Die ganzen Links dazu stelle ich euch natürlich alle in die Shownotes. Und jetzt, lieber Daniel, fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Genug dieser Vorrede. Denn es gibt einiges zu besprechen. Und die erste Szene, die ich gerne mit dir besprechen wollen würde, wäre das 1:0 von Werder Bremen gegen Wolfsburg am Sonntagabend. Eine Szene, wo ich mir dachte, puh, also erstmal, das war ein Freistoß aus zentraler Position, was immer erstmal unangenehm ist. Also egal, ob das nun das Niveau ist, auf dem wir zwei uns bewegen oder auf Bundesliga-Niveau oder dann sogar auf Champions-League-Niveau bewegen würden, immer unangenehm. Wir haben natürlich jetzt mit Marvin Ducksch einen Stürmer gehabt, also Rechtsfuß, der da parat stand, der ja bei Bremen sozusagen fast alle Freistöße immer übernimmt. Und wir hatten Demann mit dabei, Linksverteidiger von Bremen, überspitzt gesagt, da stand ein bisschen als Dekoration oder als Verwirrung mit dabei. Erstmal die Grundausrichtung dieser Mauer. Also wir hatten es jetzt so, dass Perwan sich quasi die rechte Ecke genommen hat, fünf Mann in die Mauer gestellt hat. Und die Mauer stand sozusagen von Perwan aus gesehen links, von Ducksch aus gesehen rechts, im Rechtsfuß. Siehst du das erstmal als die richtige Entscheidung an, diejenigen nach links zu stellen, die Mauer und das Torwart-Eck sozusagen rechts zu behalten?
Also ich hätte die Mauer, ich jetzt als Torwart, noch weiter links gestellt, dass der letzte Mann, also die Nummer 6 ist es auf dem Video, den Pfosten abschließt. Genau, und ich weiß auch nicht, also ich habe jetzt da die Hintertor-Perspektive da, ob er auch den Ball komplett sieht. Genau, also ich hätte die Mauer weiter rübergestellt. Also da bin ich ein Fan davon, dass die komplett am Pfosten abschließt. Genau, aber ich weiß nicht. Ich glaube, da hätten 12 Mann stehen können, da hätte ein Bus stehen können. Ich glaube, der Ball wäre trotzdem ein, weil der ist schon an sich überragend geschossen.
Genau. Schlägt oben am Innenpfosten dann ein, ne?
Ja, Also ich glaube, an einem guten Tag hat man den. Aber man muss halt auch bei Pavan sehen, ne? Er hat nicht Spielpraxis und ich finde, dafür macht das richtig gut. Aber das sind halt die Situationen, wo man es halt dann manchmal ein bisschen merkt, weil ja, Training kann man es halt auch trainieren, aber das ist natürlich nochmal was anderes im Spiel, Hektik und sonst was. Genau, aber schwieriger Ball, also ja, der kann auf jeden Fall reingehen, aber an einem guten Tag kann man den eventuell auch halten mit den Fingerspitzen irgendwie gegen Pfosten oder über die Latte, genau.
Nun ist es halt so, dass Pervan gar nicht in Abdruck gekommen ist. Er sieht ihn sicherlich auch spät. Man muss auch dazu sagen, er hatte jetzt auch noch mit Swanberg und, wer war's, glaube ich, Arnold, die dann leicht rechts noch von ihm standen. Nochmal zwei Spiele, die sozusagen auch noch teilweise das Torwart-Eck zugemacht haben, was ich nicht ganz so verstanden habe.
Ja.
Zwar gab es da noch einen Bremer, der sozusagen als Passempfänger rechts der Mauer dort fungiert hätte, aber der war eigentlich auch zwischen zwei Wolfsburgern sozusagen ein bisschen im Sandwich, deswegen hätte ich auf jeden Fall Swanberg dort eher mit in die Mauer reingestellt. Und es ist auch ganz lustig, in dieser Hintertorperspektive sieht man eigentlich ganz gut, wie der Schiedsrichter da vorher diese Linie gezogen hat und eigentlich genau da, wo die Linie aufhört, genau bis dahin hätte ich die Mauer geschoben, wenn ich sie so hingestellt hätte.
Das stimmt,
also,
ja.
Also quasi noch eine Person sozusagen nach links geschoben. Ich hätte gar nicht mehr als fünf reingestellt, weil irgendwann ist es dann auch ein bisschen schwierig, weil man ja sich dann immer weiter sozusagen in sein eigenes Torwart-Eck stellen müsste, um dann noch quasi nicht hinter der Mauer zu stehen, den Ball noch zu sehen. So. Das ist halt so ein bisschen das Problem der Thema Mauerpositionierung. Aber ich hätte es ja auch auf die komplett andere Seite gestellt tatsächlich. Also ich hätte mir als Torhüter eher sozusagen die Schiebeecke von Duxch genommen, also Duxch eben als Rechtsfuß, hatte ich hier quasi die Chance, den Ball also zu schieben, beziehungsweise eher in dem Fall ist es ja zu zirkeln, zu schlänzen, wie auch immer man das nennt, über die Mauer hinweg und kann da mit ein bisschen mehr Druck agieren. Wenn er den Ball allerdings quasi als Rechtsfuß über sein Standbein ziehen muss, in die von Duxch aus gesehen sozusagen linke Ecke, finde ich, muss er den Ball ja ein bisschen mehr anchippen, so eher so diese, so ein bisschen so wie Reus das manchmal so macht, dass der Ball dann so hinter der Mauer runterfällt. Und dadurch hat dabei, glaube ich, nicht ganz so viel Dampf. Und entsprechend hätte Pervan dann auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, dann auch auf diese Flugkurve zu reagieren, wenn der Ball dort nicht in so einer einer Druckbewegung dort in die Ecke gefeuert wird. Natürlich, wie gesagt, recht hoch, recht schwierig, aber ich hätte es genau andersrum hingestellt tatsächlich.
Absolut, gebe ich dir recht. Was mir sofort aufgefallen ist, ist die Wahl seiner Schrittkombination. Da gibt es von Hoffenheim, das ist bisschen älter, von Michael Rechner, so ein Video, kennt vielleicht jeder, der auch, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber sein Kanal oder sein Torwart-Software hat, genau, und da gibt es so ein Video, es gibt da so drei Schrittfolgen, die erste ist, also jetzt von der Perspektive aus wäre es, dass man mit rechts beginnt und mit links sich dann wegdrückt.
Also so einen Kreuzschritt zu machen, ne?
Ja, der kommt jetzt dann gleich.
Ach, okay, also sorry, ich halte schon meine Klappe, ja.
Ja, alles gut. Man leitet mit rechts ein und dann mit linken Schritt setzt man sich, drückt man sich dann weg. Da hat man ungefähr so 30 Zentimeter gewonnen, die halt entscheidend sein könnten. Aber er hat jetzt die Wahl getroffen. Es geht jetzt einen Schritt weiter im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich links, rechts, links und dann wegdrücken. Aber am Schluss, wenn man genau da stoppt, wo er dann auch stoppt, hätte er sich eigentlich wegdrücken müssen nach der Technik. Und die Technik, die danach kommt, die eigentlich die meisten Torhüter nehmen beim Freistoß, ist der Kreuzschritt. Mhm. Genau. Und er hat sich für die Links-Rechts-Links-Variante entschieden. Genau, also links leitet ein, also eigentlich der Ball nahe Fuß, dann kommt der Ball ferne Fuß rechts und dann kommt wieder der Ball nahe Fuß, also dann das Abdruckbein und dann drückt man sich weg.
Ja.
Genau. Wenn man das halt trainiert mit Torhütern, sagen wir ab der U11, U12, dann ist das irgendwann in Fleisch und Blut. Also die wissen das dann auch auswendig. Genau, und das sieht man bei ihm halt auch, dass eine gute Technik da ist. Er es aber dann am Ende leider nicht durchzieht. Genau. Mhm. Und ich es interessant finde, dass er sich für die Schuttkombi entschieden hat. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt mit der ersteren oder mit dem Kreuzschritt besser gefahren wäre. Weiß ich nicht. Da ist jeder Torwarttyp löst das anders. Genau, das wollte ich bloß noch einwerfen, weil das ist mir sofort aufgefallen.
Ja, sehr guter Punkt. Also ich glaube auch tatsächlich, ich bin eh ein großer Freund vom Kreuzschritt tatsächlich, wenn ich mich rechnen sehe, du auch?
Was du ja, weil du ganz viel, du kannst viel ja, Meter würde ich jetzt nicht sagen, aber viele Zentimeter in kurzer Zeit machen. Und der Kreuzschritt gibt dir halt super, als auch bei Bällen von der Seite, halt sofort die Richtung vor. Und du stehst halt sofort. Du musst vielleicht noch einen Minischritt machen, dass du perfekt stehst. Der Kreuzschritt ist super und du hast sofort eine Dynamik drin und ist für mich eigentlich die wichtigste Schritttechnik und das bringe ich meinen Jungs auch schon bei.
Also, genau, also gerade bei so Freistößen ist es halt extrem wichtig, glaube ich, weil du dann auch, du siehst ja den Ball recht spät oft, ne? Und dann musst du eben in dieser kurzen Zeit, finde ich, du hast ja eben schon angesprochen, damit kann man halt Zentimeter oder eben 0,5 Meter oder so da damit überbrücken und man ist eben sofort in der Aktion, ne? Sprich Kreuzschritt, dann kann man sofort rein, diese eben von dir angesprochene Technik Nummer 2 mit eben diesem Auftaktsprung zur Seite, bei Pervans ist ja auch so ein kleiner Auftakt, Hüpfer zur Seite, links, rechts, links, muss man halt erstmal noch umsetzen. Also so spart man sich sozusagen eigentlich einen halben bis ganzen Schritt, wenn man so will.
Ja. Ja.
Insofern ist das schon wichtig. Genau, weil ich es eben noch bekommen habe, die Rückfrage bzw. die Anmerkung, als ich das auf Twitter angesprochen habe. Also ich finde eigentlich schon, dass recht klar sein sollte, wenn man auch ein Spiel liest, wenn man auch sich mit den Gegner beschäftigt, was ich jetzt Perwan auch mal unterstellen würde, dass er das mit seinem Torwarttrainer und Torwarttrainer-Team macht. Mhm. Dass solche Dinge auf jeden Fall einer wie Marvin Ducksch nimmt. Also wir können jetzt auch dagegen halten, okay, er macht es ja genauso richtig, wenn man davon ausgeht, dass der dastehende Linksfuß schießt. Mhm. Oder gehe ich da jetzt ein bisschen zu hart mit ihm ins Gericht und erwarte da zu viel?
Nee, gebe ich dir schon recht. Aber am Ende finde ich ja trotzdem, dass er gut geschossen ist. Und
absolut,
ja, wir reden jetzt, glaube ich, eine Minute. Und das ist halt, das weißt du ja selber, er hat halt ein paar Sekunden Zeit. Genau, deswegen ist ja das Format so beliebt. Genau, also ja, gebe ich dir auch recht, aber echt einfach schwierig. Also ja, das steht in der Glaskugel, ob er den jetzt mit den ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt durchgenommen haben, am Ende gehabt hätte.
Ja, genau. War ganz, vielleicht abschließend dazu, war auch ganz interessant, dass Marvin Ducksch am Ende bei Benny Zander, liebe Grüße an der Stelle, am Mikrofon gesagt hat, dass er hat sofort gesehen hat, dass die Mauer nicht ganz so gut quasi für den Torhüter, aber eben günstig für den Stürmer positioniert war und dass für ihn eigentlich schon die ganze Zeit klar war, okay, ich trainiere das mindestens einmal pro Woche im Training, dann werde ich das ja auch nochmal versuchen. Deswegen, ja, sehe ich es halt ein bisschen kritischer, eben wir haben es eingangs schon gesprochen, wie die Mauer steht, auch wenn man weiß, okay, könnte vielleicht auch der Rechtsfuß schießen oder eben der Linksfuß, finde ich, ist die Mauer trotzdem nicht optimal gestellt.
Ja. Nee, da gebe ich dir auf jeden Fall recht mit der Mauer. Das stimmt.
Genau. Aber wie gesagt, am Ende des Tages geht er auch direkt oben ins Kreuzeck, Pfosten rein. Selbst wenn Perwan dort steht, weiß man auch nicht, ob er ihn dann gehalten hätte. Von daher auf jeden Fall eine Teilbeteiligung, aber jetzt auch kein mega krasser Torwartbock des Jahrtausends, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Lass uns mal weitergehen zum nächsten Spiel. Das war ja das Spitzenspiel oder wie es neuerdings auch heißt, der Klassiker zwischen Dortmund und Bayern. Ja, eigentlich alles wie immer. Bayern fegt über die Dortmunder hinweg. Und dennoch war es so, das Spiel hätte ja auch ein bisschen höher ausgehen können. Aber bevor wir quasi auf ein Tor nochmal eingehen, würde ich gerne nochmal auf die Szenen eingehen, die Gregor Kobel verhindert hat. Das waren tatsächlich einige. Also mit 4-0 war dann Dortmund am Ende dann doch noch gut bedient. Und eine Szene war da in der zweiten Halbzeit, sogar eigentlich fast direkt nach Wiederbeginn war das, meine ich, als Harry Kane dort Jamal Musiala in die Tiefe geschickt hat, der dort Mats Hummels davon gesprintet ist. Und dann Gregor Kobel, finde ich, zeigt einfach so seine brutale Stärke im 1 gegen 1, ne, als Musiala dort auf ihn drauf zuläuft. Und Kobel, was mir ganz gut gefällt, wie früh er dort seine Position einnimmt und dann auch diese Position einfach hält und diesen kleinen Hüpfern, die ja auch so ein bisschen Trademark für ihn sind, so leicht so zur Seite hüpft. Wie hast du die Szene gesehen?
Also ich habe mir ein paar Sachen notiert.
Sehr gut. Das ist der Spirit, den wir brauchen, Daniel, zur 70. Folge. Sehr gut.
Also zuerst muss man sagen, er macht alles richtig, weil es kein Tor ist. Also deine berühmte Aussage immer, wer hält, hat recht. Genau, weil er macht die Bewegung nach vorne, dadurch gewinnt er natürlich nochmal Raum. Das ist natürlich aber auch torwartabhängig. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Torhüter sich auch wohler fühlen, wenn sie weiter hinten wären, also vielleicht 1,5 Meter tiefer. Man muss es halt so sehen, Kobel macht natürlich mit seiner Größe, Figur natürlich schon was her, also ähnlich wie Manuel Neuer, der hätte sich, glaube ich, in der Szene auch ähnlich positioniert. Und das macht natürlich schon was, wenn man auf so einen Torwart dann zuläuft, weil ich mir halt vorstellen könnte bei manchen Spielern, dass sie halt auch chippen könnten oder wollen würden. Genau, da wäre halt die Position dann eventuell schwierig, wenn er es machen würde, aber macht er, hat er ja nicht gemacht. Und Musiala nimmt halt nochmal, finde ich, einen Kontakt zu viel mit. Also da macht das Kobel natürlich dann auch einfach. Und Kobel bleibt halt auch einfach stehen, hat eine Riesengeduld, hat eine gute Position, eine gute Ruhe, hat guten Bodenkontakt, ist rechtzeitig fertig. Also alle Sachen, die man eigentlich braucht als Torwart, um die Situation erfolgreich zu lösen. Und er steht auch gut, also er könnte den Ball jetzt auch in die Ecken gut halten. Und genau.
Ja.
Deswegen hält er einfach den Ball, genau.
Genau, also du hast ja schon angesprochen, dieser Kontakt, den Musiala dort nimmt, also er läuft den Ball dann und berührt ihn, glaube ich, direkt an der 16er-Kante, an dieser Schnittstelle zwischen 16er-Kante und diesem Halbkreis dort und legt sich dann von sich aus gesehen nach rechts in den 16er hinein, hat dann dadurch eben so einen leicht spitzeren Winkel. Und ja, ich gebe dir recht, ich dachte mir auch so, als ich die Szene geschaut habe, okay, ein Lupfer, also ich hätte gerne mal Harry Kane dort gesehen oder Raul oder so, damals halt gerne gesehen, wie er dort sich verhalten hätte.
Oder ein Haaland,
gut, als Linksfuß, natürlich, ja.
Stimmt, hast recht, Linksfuß,
ja. Ja, also ist mir gerade noch so eingefallen. Aber genau, das wäre auch mal interessant gewesen, wie er sich da verhalten hat. Aber ich glaube, alleine, du hast angesprochen, diese Geduld, die Kobel dort hatte, hat er trotzdem schon sehr, sehr viel ausgemacht, dass du den Stürmer erstmal zum Überlegen gebracht hast. Kann ich überhaupt lupfen? Bin ich überhaupt nah genug dran? Er bietet mir recht wenig an, macht eigentlich so gut wie alles zu. Und dann ist es ja auch wirklich, du hast auch schon gesagt, ein Bär von Mann. Also das stelle ich mir gar nicht so leicht vor, dann auch im höchsten Tempo dort, auch wenn wir jetzt davon reden, dass es direkt nach der Halbzeitpause war, man noch einigermaßen frisch ist im Kopf und in den Beinen. Ja. Dass es dann trotzdem auch recht schwierig erstmal ist, da zu laufen, weil dann ja trotzdem tausend Gedanken durch den Kopf gehen. Wenn er jetzt natürlich noch ein Stück weiter hinten bleibt, im Fünfer, glaube ich, ist es nochmal ein bisschen besser, weil man dann noch ein bisschen mehr, ja, einfach Musiala ins Überlegen bringt. Ne? Da ist der Lupfer quasi komplett ausgeschieden. Aber so, wie gesagt, erlaubt ist, was funktioniert. Und so wie Kobel das eben macht, wie er sich aufbaut, das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und
absolut
wenig zu meckern. Also wir müssen jetzt, glaube ich, auch nicht einen Torhüter kritisieren, der jetzt ein 1 gegen 1 hält. Also,
Nein. Genau. Aber, mich jetzt halt interessiert, wenn Musiala von der 16er-Linie direkt abgezogen hätte in die linke oder rechte Ecke. Hätte mich interessiert, wie es dann die Situation ausgesehen hätte, aber ich glaube, da ist Musiala auch nicht so der Typ, wenn der Ball da so liegt. Ich glaube, da nimmt er nochmal mit Dynamik mit und geht dann aufs Tor.
Hm.
Genau.
Möglich, ja. Aber wir, was hätte sein können, spielt dann an der Stelle erstmal nicht so eine große Rolle. Können wir trotzdem erstmal Kobel, finde ich, einfach hervorheben mit seiner guten Leistung. Ja. Genauso gut auch bei zwei weiteren Szenen, die jetzt weniger 1 gegen 1 bezogen waren, sondern eher so in das Thema Entlasten hineinging. Also hatten wir auch wiederum zweite Halbzeit, als sich Musiala dort auf links diesmal durchgesetzt hat und dann Leroy Sané aus 12 Metern aus halbrechter Position von Kobel aus gesehen zum Abschluss kommt. War jetzt kein super platzierter Schuss, aber halt insofern schwierig, weil es ein sehr kurzer Hebel war, den Sané dort angesetzt hat und den Ball auch sehr knapp neben Kobels Körper gesetzt hat. Da fand ich einerseits gut entlastet und eine andere Szene war dann auch gegen Coman nochmal später.
Ja.
Wo er dort auch, jetzt war, glaube ich, wieder Musiala, meine ich. Genau, wieder Musiala war das. Der dort gegen Metscher dort im 16er, der bei sich nochmal Richtung Zone 1 gelegt hat. Und dann eigentlich war es für Kobel auch schwierig, weil er sozusagen in die Gegenbewegung heraus oder aus der Gegenbewegung heraus wieder aufs lange Eck gehen musste und dort wieder entlastet hat. Also wieder zwei, finde ich, super Szenen von Kobel.
Ja, also ähnlich wie vorhin auch wieder gute Positionen, Balance, Ruhe und auch rechtzeitig fertig. Und weil ich kenne einige Torhüter, die wären da einfach rausgerannt oder hätten spekuliert und dann macht er einfach, dadurch, dass er sich halt vorher gut durch gute Position, Balance und Ruhe da wirklich eine gute Ausgangslage schafft, kommt dann noch das i-Tüpfelchen, die richtige Technik und das Tauchen, Entlasten, wie du gesagt hast, und dadurch hält er den Ball und ich finde das super, auch für junge Torhüter, weil es manchmal den Trend gibt, überall mit dem Fuß hinzugehen. Ist natürlich auch nicht verboten. Mhm. Aber man sieht halt, was halt auch möglich ist mit den Händen, dass man so einen Ball mit den Händen halten kann. Und es ist halt schon so ein bisschen auch diese Hoffenheim- und Schweizer Schule. Genau.
Ja. Also in erster Linie, glaube ich, die Hoffenheimer Schule bei Kobel war ja trotzdem recht lange in oder recht früh schon in Deutschland, ne? Bei der TSG Hoffenheim.
ich glaube, Ende U17, Anfang U19, also relativ spät, ja, genau. Aber noch sehr viel mitgenommen dort. Der war ja, glaube ich, in der Schweiz dritter oder vierter Torhüter in der A-Jugend. Mhm. Die haben gesagt, dass sie ihn, ja, dass er nicht so viel Spielzeit bekommen wird und der Rechner hat das mitbekommen und dann haben sie ihn nach Hoffenheim geholt.
Ja, genau, stimmt. Aber er hatte, glaube ich, mal im Kicker Meets the Zone Podcast auch dort gesagt, dass er sich eher ein bisschen deutscher fühlt von der Torwart-Ausbildung her, als jetzt in Jan Sommer ist oder in Jonas Omlin zum Beispiel ist. Ne? Obwohl er natürlich Patrick Folletti da für seinen ganzen Weg enorm wichtig gewesen ist. Er hat mir auch gesagt, hey, geh da lieber in die zweite Liga, da spielst du wenigstens, bevor du jetzt irgendwo in der ersten Schweizer Liga auf der Bank sitzt. Das ist schon enorm wichtig, tatsächlich.
Und die zweite Situation mit Comor, das war noch ein Tick schwieriger, war auch wieder das Tauchen, aber da würde ich eher vom Tauchabdruck sprechen, weil er entlastet auch, aber gleichzeitig drückt er sich mit dem ballfernen Bein noch einen kleinen Tick raus. Ja. Genau, und deswegen würde ich es Tauchabdruck nennen. Genau, und der ist auch überragend gehalten, der Ball.
Fand ich tatsächlich noch ein bisschen besser als die erste Szene gegen Sané, weil es ja eher noch aus dieser Gegenbewegung herauskam. Also war auch schon eine sehr starke Szene. Dennoch habe ich jetzt nochmal die Rückfragen bekommen. Bezüglich des 1:0 von Upamecano, wir haben diese Ecke von Leroy Sané, der den Ball zum Tor hingezogen reinschlägt. Und Upamecano kommt dann 4 Meter vom Tor, sag ich mal, in der, wenn wir das Tor jetzt mal dritteln wollen würden, ne, im hintersten Drittelübergang, zweites, letztes Drittel so, komplett frei zum Kopfball, auch natürlich, weil Nico Schlotterbeck ihn hat ziehen lassen. Würdest du da jetzt Gregor Kobel auffordern, rauszugehen oder in der Nachbetrachtung sagen, hey, könnte man vielleicht rausgehen oder nimmst du ihn da komplett aus der Pflicht?
Ich gucke sie mir gerade nochmal an.
Ja.
Also darfst gern noch was erzählen.
Da würde ich kurz was dazu erzählen. Na klar, sehr gerne. Ich würde Gregor Kobel überhaupt gar keinen Vorwurf machen, weil man hat ja dann auch mit unter anderem Mats Hummels dort und Niklas Füllkrug war es, meine ich, auch noch, der dort mit davor stand, die ja beide unter den Ball durchsegeln, plus Schlotterbeck, der Upamecano ja laufen lässt. Und dass es vielleicht auch die Vorgabe einfach war, taktisch gesehen, ne, wie man mannschaftstaktisch, gruppentaktisch, wie man solche Situationen verteidigen möchte, dass die eher dafür zuständig sind, die Bälle zu verteidigen. Und eben die Tatsache, dass Sané den Ball auch mit links zum Tor hingezogen, mit einer brutalen Schärfe reinbringt. Also echt unangenehm. Also wann hätte Kobel dort hingehen sollen, wenn du halt schon siehst, okay, ein Hummels und Füllkrug gehen dort schon hoch, es kommen quasi in deren Zone rein. Also ich sehe ihn dort nicht irgendwie hingehen. Also ganz, ganz, ganz schwierig. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe es auch wie du. Also der Ball kommt halt ab der Mitte, kommt er halt runter und das ist eine richtig blöde Höhe für einen Torwart, weil da ist man dann auf der Kopf-Brusthöhe vom Stürmer und da den Ball dann zu kriegen, ist einfach zu spät. Und vorher, wie du schon gesagt hast, die beiden Verteidiger von Dortmund und dann Hummels, die stehen da. Ja, da rauszugehen ist schon schwierig. Also es könnte man vorstellen, dass ein Castells eventuell rausgegangen wäre. Der hat natürlich nochmal eine andere Größe. Man kann natürlich rausgehen, aber es ist schon eine schwierige Situation. Jetzt so alte Hasen würden sagen, hey, der Fünfer gehört dir.
Oh Gott, ja.
Helm auf und rausgestürmt. Genau, aber schwierig. Der kommt auch mit ganz viel Zug. Also der kommt schon mit ganz viel Speed auch rein. Ist einfach gut geschlagen. Hat die Kimmich geschlagen?
Nee, Sané. Kimmich war gesperrt. Okay. Kimmich war gesperrt.
Stimmt, okay.
Da war ja was.
Nee, aber sollte jetzt kein Ding gegen Kimmich sein, genau.
Nee, also ich finde es auch gut, dass du es nochmal angesprochen hast, auf welcher Höhe Upamecano den Ball überhaupt köpft, weil das war jetzt auch kein Kopfball, den Upamecano dort alle übersprungen hätte oder hochgestiegen wäre, sondern er muss ja sich quasi schon nach unten bücken, um den Ball zu erreichen. Er kommt ja eher auf Brusthöhe, was es natürlich nochmal viel, viel schwieriger macht, den Ball überhaupt einzuschätzen für einen Torhüter. Kommt mit so viel Zug, also sind wir uns glaube ich, einig, dass man da Kobel rausnehmen sollte aus dieser Situation oder aus der Verantwortung bei dieser Ecke.
No? Unterschreibe ich so auch, ja.
Okay, sehr schön. Und dann war es ja auch jetzt sozusagen wieder das dritte Spiel, die erste richtige Bewährungsprobe, wenn man das so will, für Manuel Neuer. Wie hast du diese ganze Situation und die ganze Personalie jetzt die letzten Wochen verfolgt, als es darum ging, Sven Ulreich muss wieder raus, Neuer auf jeden Fall wieder rein, dass er die Spielpraxis bekommt. Wie stehst du dazu?
Ich muss erstmal sagen, ich finde es natürlich schon überragend, nach einem Jahr wieder zurückzukommen. Vor allem diese Stärke, diese mentale Stärke zu haben, da wieder zurückzukommen, weil er schon auch ein paar Rückschläge hatte während der Verletzungsphase. Und da einfach, da sieht man halt einfach, warum er der Torwart geworden ist die letzten Jahre und was er da für eine Benchmark gelegt hat, genau aus diesen Gründen. Und im vorigen Spiel fand ich schon, dass er da auch wieder ein paar gute Szenen gehabt hat, wo man halt auch einfach merkt, er ist halt einfach auch eine Erscheinung.
Gegen Darmstadt meinst du?
Ja, genau, gegen Darmstadt. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher, ob es Darmstadt war, dachte ich mir, ich sag erstmal lieber nichts.
Ja, richtig so. Genau. Könnte auch Saarbrücken gewesen sein da, als wo man ausgeschieden ist.
Ja, das stimmt. Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, Manuel Neuer, Ulreich. Sehe ich so. Ulreich war halt richtig gut im Game, auch im Spiel. Er hat die letzten Spiele auch wirklich unhaltbare gehalten. Hat da sein Team immer im Spiel gehalten. Und ich glaube, dass Manuel Neuer da noch ein bisschen brauchen wird, bis er da auch hinkommt, wieder, weil ein Ulreich war einfach reingespielt. Und genau, aber Neuer ist halt bei Bayern eine Macht und Gesetz und deswegen ist es an sich für Bayern-Verhältnisse auch völlig normal, dass Neuer wieder spielt. Also ja. Wenn man es nimmt mit Blaswig und Gulaschi, da läuft es anders, aber man kann natürlich auch die beiden nicht mit einem Neuer vergleichen. Das ist halt eine ganz andere Geschichte und ja, bei Bayern ist halt auch der Tuchel, der auch auf dem Manuel Neuer sehr steht, auf seine Art und Wirkung. Ist ja auch schon mal passiert, dass zum Beispiel ein Casillas unter Mourinho dann ja nicht mehr die Nummer 1 war.
Ja, dieser dämliche Alvaro Abeloa, Entschuldigung dafür, der ihm damals bei irgendeiner Ecke dort die Hand gebrochen hat, weil er den Ball klären wollte. Kenne ich nur zu gut die Situation als Iker Casillas-Fan, der ich als Kind war und irgendwie immer noch bin. Zumindest mit seinen komischen Aussagen, die er da letztes Jahr getätigt hat und auch irgendwie bezüglich der Mundverschwörung und so weiter. Also privat, wo ein bisschen...
Du immer alles mitbekommst, das weiß
das,
ich.
Ja, das, ja, der hat doch damals irgendwie auf Twitter war das, erstmal ging es glaube ich los, hat er gesagt, dass er irgendwie so anzweifelt, dass die Amerikaner irgendwie auf dem Mond waren mit Apollo. Da, so das und dann hat er doch irgendwie, glaube ich, vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren hat er doch irgendwie gesagt, dass er hat irgendwie so getwittert, so ein bisschen mystisch, die Leute sollen es irgendwann herausfinden, oder sollte es herausfinden, ich bin schwul. Und dann so, haha, war doch nur ein großer Joke, haha, so. Also so ganz komisch. Und ich denke, ja, komm, also, was soll das jetzt?
Okay, vielleicht genau. Ein bisschen zu viel Nahdistanz trainiert, ich weiß
ja,
es nicht.
Ja, wahrscheinlich, oder zu viel Fernsehen geguckt, ich weiß es nicht. Also, genau, du hast eben schon angesprochen, diese Situation mit auch, dass Thomas Tuchel sehr auf meine Neuer steht, da fand ich auch ganz interessant, so diese Aussage von Tuchel nach dem Darmstadt-Spiel, als Bayern dann zwischenzeitlich in Unterzahl war und Neuer sofort rausgegangen ist zu Tuchel und die neueste taktische Besprechung kurz mit ihm gemacht hat und wissen wollte, wie man jetzt weiterhin auftritt. Fand ich ganz interessant, dass Tuchel das eben sagte, dass Neuer eben ein Spieler ist, der taktisch immer ganz genau wissen will, was sich jetzt abspielt auf dem Feld, wie man verteidigt, wie man angreift und dass er immer so 2 Schritte weiterdenkt im Spiel. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor, der einerseits sein Spiel sehr gut beschreibt und natürlich auch zeigt auch, warum er so wichtig für die Bayern ist, dass er einfach viele Spielzüge sowohl im eigenen Ballbesitz als auch dann im gegnerischen Ballbesitz schon immer vorausahnt.
Ja, das habe ich auch gehört und gesehen, die Aussage, und das hat man auch gemerkt, also das würde ich auch bestätigen. Es gibt ja auch bei Amazon, gibt es ja auch so eine, es war während seiner Verletzungsphase-Zeit, gab es so eine Doku, die geht 40 Minuten und da werden, glaube ich, verschiedene Szenen angeguckt.
Ah ja,
ein Torwartspiel und da merkt man halt auch, dass er ein sehr gutes taktisches Gefühl hat.
Mhm. Genau, die gibt es, glaube ich, auf YouTube, gibt es die frei empfänglich zu sehen, wo er dort so, glaube ich, so ein paar Szenen dort mal von sich selber analysiert und bespricht. Fand ich auch ein cooles Format, aber da muss ich mal ganz kurz sagen, also ich weiß gar nicht, da war denn das Sebastian Bönig oder Sebastian Reinhardt, irgendein ehemaliger Spieler auf jeden Fall. Und ich habe das gesehen und dachte mir, bitte, stellt dort irgendjemand hin, der Ahnung vom Torwartspiel hat, weil das war einfach nur so, ja Manu, du warst ja damals schon ziemlich krass. Wie hast du das damals gemacht? Und dann so, ja, ich habe halt die Bälle gehalten oder, ne, überspitzt gesagt, habe die Bälle halt gehalten, habe mich dazu hingestellt, so positioniert, um meiner Mannschaft alles mitzugeben. Und dann, ich glaube, es war Reinhardt, der sagte, ja krass, lass uns mal zum nächsten Thema gehen. 2014 hast du ja das Torwartspiel revolutioniert. Und nur so was, ich dachte mir, geh doch mal ein bisschen mehr in die Tiefe oder stell wenigstens mal irgendeine Rückfrage. Also schaut es euch gerne an, ich versuche es rauszusuchen und stellt es auf jeden Fall in die Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer, bildet euch euer eigenes Urteil drüber, aber ich bin da ein bisschen rausgegangen und dachte mir, ach komm, hätte man ein bisschen mehr rausholen können, weil jetzt Neuer ja auch nicht so, naja, ich sag mal, also, der interessanteste Interviewpartner ist, der jetzt immer sofort alles preisgibt, obwohl er sehr guten Humor haben soll, was man so hört und liest von Mannschaftskollegen. Ja, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass man da ein bisschen mehr rausholen können.
Also müssen wir eine Petition starten, dass du vielleicht da mal die...
Um Gottes Willen, nein, um Himmels Willen. Ich habe ja gesagt, jemand mit Ahnung. Lass uns mal weitermachen mit dem nächsten Spiel, bevor wir jetzt hier weiter mit Bayern und so weiter festhalten. Freitagabendspiel Darmstadt gegen Bochum, ein Spiel, bei dem ich, glaube ich, nicht hätte als Verteidiger spielen wollen, sowohl bei Darmstadt als auch bei Bochum nicht, weil sowohl Marcel Schuhn als auch Manuel Riemann, glaube ich, Typen sind, die dich einfach bei jedem Ball, die du unterläufst, einfach komplett auseinandernehmen. Also die beleidigen dich durch, die fressen dich auf, keine Ahnung. Also die beiden hinter denen zu spielen oder vor denen zu spielen als Verteidiger, hätte ich eigentlich gar keinen Bock drauf gehabt. Wie stehst du zu solchen Typen, die, sage ich mal, sehr emotional sind, hier und da vielleicht auch eine sehr kurze Zündschnur haben, wie es Manuel Riemann macht oder wie sie Manuel Riemann auch hat. Marcel Schuhn ist sehr ähnlich. Hättest du gerne als Verteidiger vor den beiden gespielt, Daniel?
gute Frage. Ich finde solche Typen absolut berechtigt. Ich finde auch, die braucht man in der Mannschaft. Nur sollten es nicht zu viel sein. Ich finde, wenn zum Beispiel man ruhige Typen als IVs und AVs hat, dann sollte der Torwart ein bisschen verrückter sein, also so Richtung Riemann und Schuhn, genau. Und wenn es genau andersrum ist, verrückte, also diese Typen wie Schuhn und Riemann es sind, aber als IVs, dann brauchst du hinten nicht nur so einen Torwart hinten drin, da brauchst du dann eher einen ruhigen. Und das war ja damals bei Augsburg so, als dieser Tausch war mit Lute und Kiekewitz, war es ja genauso, man hatte bei Augsburg eher ruhige Spieler in der Innenverteidigung und dann hat man hinten einen verrückten, oder ich würde es Kiekewitz, du weißt, was ich mit verrückt
ja,
bin, halt auch extrovertiert und Lute eher einen ruhigen und bei Union sind ja schon eher so, auch so, ja, extrovertierte IVs zu dem Zeitpunkt gewesen oder immer noch und da einen ruhigen Torwart rein. Von seinem ganzen Wesen und so, wie es Lute ja ist. Genau, und so sehe ich das jetzt bei Darmstadt auch. Und ich denke mal, dass Riemann und Schuhn so von ihrem natürlichen Wesen aus so sind und sich deswegen auch verhalten und sich nicht verstellen. Und das finde ich halt dann auch gut, weil solche brauchen wir heutzutage auch im Fußball. Und bin es auch gut, dass es diese Typen auch noch gibt.
Definitiv. Genau. Also als rein aus Torwarttrainer-Sicht bin ich halt immer ein Freund davon, Torhüter eher einbremsen zu müssen, als sie dazu zwingen zu müssen, komm doch mal aus dir raus oder mach doch jetzt mal was so. Weißt, also nur aus dieser Sicht, auch wenn ich mir schon vorstellen kann, dass Profi-Torhüter alle ganz genau auf den Punkt wissen, was sie wann zu tun haben und auf jeden Fall immer mit dem Kopf bei der Sache sind so. Aber trotzdem, auf Amateurbereich, gerade auch im Jugendbereich, ist mir eher lieber, dass Torhüter da mal ein bisschen, man sie eher einbremsen muss. Aber im Fall von Riemann, das hatten wir auch in der letzten Saison recht oft, war es ja so, dass wir ihn da oft kritisiert haben, weil er dann manchmal zu, sag ich mal, oder sich mit zu vielen Dingen manchmal auch beschäftigt hat und dadurch hier und da mal den Blick aufs Wesentliche verloren hat. Und das ist ja trotzdem immer so ein Thema beim Fußball, der ja immer sozusagen rückwärts erzählt wird. Wenn es halt gut läuft, dann heißt es halt, oh, der Riemann hat die von hinten raus gepusht, wie es jetzt eben hier war. Bei dem 2-1 Sieg, wenn man halt verliert, heißt das, ach, der Riemann, der ist viel zu ehrgeizig oder der Schuhn ist viel zu ehrgeizig, der wollte jetzt hier wieder das Spiel alleine gewinnen und hat dadurch das Treiben verrückt gemacht. Könnte man jetzt auch genauso gut sehen, wenn man jetzt dieses 2-1 schaut. Da haben wir einen Rückpass. Der Darmstädter, den Schuhn dort sehr unsauber, finde ich, klärt mit links, aber jetzt auch nicht so, dass man das als Darmstädter gar nicht mehr hätte klären können. Man hatte dann trotzdem so eine 3 gegen 2 Situation der Bochumer. An dessen Ende eben ein Abschluss von Asano stand, der den Ball dann einmal im 16er sich mitgenommen hat und dann ins lange Eck abgeschlossen hat. Müssen wir da jetzt über einen Torwartfehler sprechen? Also wir haben ja vorhin auch bei Kobel drüber gesprochen, über das Thema Positionierung und was gewesen wäre, wenn Musiala dort direkt im 16er abgeschlossen hätte. Mhm. Nun ist es ja so, Schuhen stand jetzt auch in seinem Fünfer drin. Asano ein bisschen weiter rechts und geht halt mit Vollspann aufs lange Eck. gar nicht zu erreichen für Schuhen, aber die Frage ist natürlich, Daniel, hätte er da reinkommen können, wenn er ein bisschen weiter hinten gestanden hätte oder ein bisschen mehr Zeit sich verschafft hätte?
Ich habe es mir vorhin schon mal in Ruhe angeguckt und habe dann genau gestoppt, als der Ball an seiner Hand vorbei ist. Also es war schon knapp, also es sind, glaube ich, ein Zentimeter, zwei Zentimeter.
Echt, ja? Also, ja? Also ich habe vorhin bloß diese Hintertorperspektive nochmal gesehen, da sieht man es wirklich sehr gut. Ja. Also deswegen meine ich, es ist eigentlich gar nicht zu erreichen gewesen, so finde ich, für Schuhe, wenn ich das so richtig vorhin gesehen habe. Ist natürlich immer blöd.
Okay, von hinten habe ich es mir gar nicht angeguckt.
Guckst du mal kurz von hinten an in der Zeit, weil, ja, ich glaube trotzdem, der Ball war sehr, sehr weit außerhalb seiner Reichweite. Also sieht man auch von dieser letzten Kameraeinstellung von Asano aus. Also es war wirklich schon recht weit weg. Aber ich glaube trotzdem, wenn Schuhen zwei Schritte weiter hinten steht und wenn die Situation anders losgeht, sprich Schuhen spielt nicht diesen Fehlpass und will dann versuchen sozusagen alles wieder zu retten, was er vorhin sozusagen verursacht hat, ne? Thema Impulskontrolle, ich schiebe vor, will alles wieder gut machen, dann kann ich mir vorstellen, dass er da bessere Chancen hat, den Ball dort zu parieren oder vielleicht sogar noch einen besseren Abdruck hinzubekommen. Oder traue ich ihm da jetzt zu viel zu in seinem Abdruck?
Ich sehe es auch so, wenn er, habe ich jetzt die falsche Szene da? Ja, ich habe die falsche Szene.
Der Schuh hält doch, der Teufelskerl. So. Ja. Also, ich glaube, 2 Meter weiter hinten kann er sich auch sogar noch ein Stück weiter zur Tormitte positionieren, weil dann ja immer noch die kurze Ecke zu wäre. Also von daher, da guckt er trotzdem immer noch mal zu seiner Linken. Er macht sogar die kurze Ecke, fehlt ein bisschen zu weit zu, weil er sicherlich auch weiß, okay, mein Verteidiger kommt da jetzt noch von innen angerauscht und macht dazu. Ich weiß gar nicht, welcher Verteidiger das, ich glaube, Melem war das da von Darmstadt, der dort mit reinrutscht. Also, ich glaube, der Knackpunkt ist wirklich, Schuhen spielt diesen Fehlpass und will dann, meint es halt gut und will halt alles wieder retten und dadurch verbaut er sich so noch ein bisschen mehr dazu.
Also ich glaube, wenn er weit hinten gestanden wäre, hätte er ihn wahrscheinlich auf jeden Fall gehabt.
Okay.
Und ich finde schon, dass er leider in der Situation drinnen hängt. Ich hoffe, ich bekomme jetzt keinen Anruf vom Torwartkoordinator von Darmstadt.
Liebe Grüße an Max an der Stelle.
Genau, mit dem schreibe ich nämlich ab und zu.
Genau.
Und ja, durch den Pass hängt halt schon ein bisschen drin. Klar ist es noch relativ weit weg vom Tor, aber die Bochumer pressen halt schon extrem in der Situation. Und das ist halt dann eigentlich nicht mehr möglich, das Ganze da zu klären als Darmstädter, finde ich. Und bei dem Pass, er hatte ja schon andere Optionen auch. Er hat, glaube ich, 2 oder 3 andere Anspielstationen und er hat halt leider die ungünstigste gewählt. Ich weiß nicht, ob es an Vororientierung lag, weil es sieht schon so aus, wie er eigentlich nur in die eine Seite reinguckt und eigentlich nicht nach rechts, weil da steht der eine IV, ist es, glaube ich.
Ja.
Oder AV komplett frei. Und ich glaube, die Zeit hätte er dazu gehabt. Aber ja, ist leider passiert. Und vielleicht einen Tick weiter hinten, dann hat er den. Genau.
Genau, es wundert ja auch ein bisschen dieser Fehlpass, weil Schuhn ja, wie ich finde, ein sehr guter Fußballer ist. Also es wird auch oft unterschätzt, was der Typ auch für einen sauberen ersten Kontakt hat. Und wie oft er sich auch trotzdem traut, durchs Zentrum scharf durchzuspielen. Also deswegen würde ich an der Stelle jetzt gar nicht sagen, das ist jetzt eine Sache, die jetzt besorgniserregend wäre, weil sie wiederholt sich irgendwie oft oder droht oft zu wiederholen, sondern ja, Ball einfach vielleicht schlecht getroffen. Du hast das Thema Vororientierung schon angesprochen, hat er vielleicht auch da 2 Gedanken im Kopf, hatte vielleicht den Verteidiger dann einen Tick zu spät gesehen und wollte dann umschwenken.
Ja.
Kann kleinere Gründe haben, aber ich glaube jetzt nicht, dass das so einen erfahrenen Mann wie Marcel Schuhn da komplett aus den Latschen hebt, dass man ihn jetzt da komplett verunsichert sehen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Das denke ich nicht.
Tatsächlich. Ja.
Ne? Lass uns mal weitergehen, wenn du jetzt zu Marcel Schuhn bzw. Manuel Riemann nichts mehr hast. Wobei, ich habe noch was zu Manuel Riemann. Ich fand es erneut interessant. Der Typ hat einfach eine echt krasse Strafraumbeherrschung. Also gerade in der Schlussphase des Spiels, als dann Darmstadt einen hohen Ball nach anderen reingespielt hat, auch Freistöße teilweise so im Halbfeld hatte, hatte Riemann eine irre Präsenz. Also ein gutes Timing im Rauslaufen, super schnell gewesen, immer zum Ball agiert. Also Hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie Riemann dort seinen Vorderleuten da die Sicherheit gegeben hat, indem er hohe Bälle da wirklich einfach abgefangen hat und nicht einfach nur so ein bisschen, ich faust ihn mal weg, sondern wenn er hingeht, fängt er den Ball in der Regel. So, musste, glaube ich, einmal kurz nachfassen, also ein bisschen beim Abrollen kurz halt fallen lassen, aber ansonsten eigentlich komplett solide, was das angeht.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
Sehr schön, das freut mich doch dann. Können wir jetzt guten Gewissens weitermachen mit dem letzten Spiel zwischen Freiburg und Borussia Mönchengladbach. Und da schauen wir zunächst mal auf dieses 1:1, was eine schöne Freistoßvariante tatsächlich war von Gladbach. Wir haben dort diesen reingechippten Ball von Julian Weigl auf Netz, war es, meine ich. Und dann sieht es ein bisschen unglücklich aus für Acıbolu, der den Ball dort zwar noch berührt, aber dann der Ball trotzdem hinten in sein Tor reinfällt. Und ich würde einfach mal unterstellen oder ihm zugutehalten, dass er Jordan, der den Ball dort geköpft hat, als der Ball in die Mitte kam, einfach gar nicht gesehen hat, weil dahinter, ich glaube, Sedia war es dort, stand. Würdest du mir da recht geben?
Könnte sein, ja. Also, da gebe ich dir recht. Ist auch wirklich eine extrem schwierige Situation und dann auch einfach unglücklich für einen Torwart, die ganze Situation. Aber was ich mich frage, er steht an sich richtig, als der Ball reingeköpft wird, Richtung Elfmeterpunkt ungefähr, ja. Oder der Jordan, der dann köpft, genau, aber der Stürmer oder der Mittelfeldspieler, der den Ball ja dann reinköpft von den Gladbachern, der köpft ja so, dass er nicht aufs Tor kommt.
Ja.
Und jetzt sind wir ja auf Bundesliga-Niveau, er geht natürlich auch schnell, aber trotzdem könnte er eventuell das sehen und deswegen sich schon anders hinstellen, dass er schon eher Richtung Tormitte geht.
Ja, er steht schon sehr weit am kurzen Pfosten, das muss man auch dazu sagen. Ja, das stimmt.
Weil so wie der köpft, kann er nie aufs Tor kommen. Genau. Weiß ich halt jetzt nicht, ob das Sachen sind, die ich erwarte, die ersten Torwart kann, der halt schon viel Erfahrung hat auf Erstliganiveau. Aber das sind halt dann oft die kleinen Unterschiede, die halt dann jetzt ein Torwart zum Beispiel Courtois oder auf Champions League Niveau dann halt erkennt und deswegen den Ball dann hält. Aber trotzdem extrem schwere Situation. Und ich glaube, die wird auch besprochen mit ihm und ich denke, dass er das dann nächstes Mal besser macht, weil er hat ein Riesenpotenzial und bin auch ein Fan von ihm.
Ja, das bin ich auch absolut.
Ja.
Ein guter Punkt, dass du es ansprichst, weil ja, der ist mir so bisher noch gar nicht aufgefallen, genauso wie Acıbolu wahrscheinlich nicht Jordan aufgefallen ist, der sich hinter Sedia versteckt hat. Dass ja, Acıbolu wirklich sehr weit am kurzen Pfosten stand, eigentlich davon ausgegangen ist, okay, dabei kommt jetzt aufs Tor. Und selbst wenn er aufs Tor kommt, sage ich mal, wir sehen, Acıbolu hat quasi seinen rechten Fuß, seinen sozusagen dem pfostennahen Fuß, wenn man so will, einen halben Schritt vielleicht, sind vielleicht zwei Schuhlängen, Abstand zum Pfosten, wo das Bein dann steht, das rechte Bein in dem Fall steht. Erst wenn der Ball das Tor geköpft hat, kann er ja trotzdem immer noch mindestens einen halben Schritt weiter rüber gehen, weil dann hätte er es ja immer noch in der Abkippzone gehabt, sozusagen, ne? Wenn er beides aus kurzer Ecke gegangen wäre, von dort aus.
Ja.
Ja, und dann, ja, also mit anderthalb Schritten, glaube ich, weiter zur Tormitte hin, nimmt er dann Jordan, glaube ich, auch ganz anders wahr. Selbst wenn Jordan von dort aus köpft, dann hat er auch eine ganz andere, viel, viel bessere Ausgangslage als dort. Weil ich glaube, der Plan war ja eigentlich vom Gladbacher dort den Ball auf den zweiten Pfosten dort zu chippen, wo dann Plea war es dort noch da war. Ja. Das war, glaube ich, eher der Plan dort, den man dahinter hatte.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Deswegen kann sein, dass Acıbolu da ein bisschen überrascht war, dass dann auf einmal da Jordan dorthin gegangen ist. Sei es drum, es ging, wie du sagst, schon recht schnell alles, aber auf Bundesliga-Niveau sind es halt vielleicht doch mal die kleinen Unterschiede, die es einfach ausmachen, zum Ball dann nochmal zu halten oder auch nicht. No. Ein ganz kleiner Unterschied, da sind wir auch wieder beim absolut richtigen Thema, auch wieder so ein total leidiges Thema, der Elfmeter. So, Julian Weigl nimmt sich den Ball, schließt ab und schießt mittig, Acıbolu hält das Ding, weil er ja mehr oder weniger stehen bleibt, kippt eher so ein bisschen ab. Das Ding wird dann zurückgenommen, nachdem Gladbach ja vor zwei Wochen dort die Benachteiligten waren beim Elfmeter gegen Köln, als Moritz Nikolas dort sich zu früh von der Linie wegbewegt hat, den Ball gehalten hat, weil Freistoß wurde damals gegen Kainz wiederholt. Und ja, in dem Fall war jetzt Gladbach eben die Begünstigten von dieser Regel, dass der Torhüter eben nicht, wenn der Stürmer noch nicht geschossen hat, den Ball noch nicht berührt hat, von der Linie weg darf. Also wie stehst du erstmal zu dieser ganzen Regel. Aber es ist ja erstmal, natürlich ist es erstmal die klare Regel, ne, dass der Torhüter nicht sich von der Linie wegbewegen darf, wenn der Stürmer den Ball noch nicht berührt hat. Aber wo fängt man an, wo hört man auf? Sicherlich, aber mir ist das einfach zu krass, weil dann müsste man mit genauso einer Härte dann auch bei Elfmeterschützen durchgreifen, die ihren Anlauf einfach verzögern.
Oder bei Einwürfen.
Oder Einwürfen, ja, klar.
Ja. Ich stehe so dazu, aus Torhüter Sicht wird es immer schwieriger, Elfmeter zu halten. Es wird eigentlich alles da, weil es ist an sich, Tore sind attraktiver als Paraden, deswegen wird natürlich auch alles dafür getan, das so auch zu lösen. Das ist meine Begründung. Und manchmal brauchst du ja auch diesen minimalen Schwung oder Auftakt, je nach Torwarttyp, nach vorne, und der ist so minimal, aber klar, Regel ist Regel. Es ist einfach da, er ist vorm Schuss schon vor der Linie. Aber wenn ich halt daran denke, da war ich 2002 bei der WM, kann ich mich noch dran erinnern, der Torhüter von Südkorea, der ist ja 4 Meter nach vorne. Solche Sachen finde ich natürlich auch schwierig, die gehen natürlich nicht, aber sowas ist völlig in Ordnung. Aber die Regel besagt halt, dass es nicht in Ordnung ist. Ich hätte eine gute Lösung dafür, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht umgesetzt wird. Ich würde einfach mit einem Freistoßspray eine Linie ziehen, ungefähr so 10 cm oder 15 cm vor der weißen Linie, und das ist der Bereich, wo der Torwart sich bewegen darf.
Okay, ja.
Und genau, aber ich glaube, die wird halt nicht kommen, weil man einfach ja Tore sehen möchte.
Ich sag dann aber, ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist ja tatsächlich auch die einfachste Regel umzusetzen. Ich hatte jetzt von einigen noch so den Vorschlag dieser Tage so gelesen, man könnte ähnlich wie beim Eishockey so ein Penaltyschießen machen, dass der Stürmer quasi irgendwo lostribbelt und dann abschließt, wäre auch eine Möglichkeit. Ja, aber das wäre ja eigentlich eine recht einfache Idee tatsächlich. Also, müsste natürlich die Frage, wie weit misst man das oder wie misst man die Distanz? Schuhlänge oder so, keine Ahnung, da kommt es dann dran. Bei einem IT-Kin hat man dann sicherlich bessere Karten, den Ball dann zu halten, als, weiß ich nicht, bei Felix Brüch oder so, der ein bisschen kleiner ist. Wäre auch eine Möglichkeit. Will nur kurz dazu sagen, bei Atubulu, also, was mich am meisten wirklich aufregt bei dieser ganzen Sache, das heißt ja wirklich, der Torhüter darf sich nicht, oder muss quasi bei Abschluss auf der Linie sein, darf quasi nicht vor der Linie mit beiden Füßen sein. Als Weigl aber schießt, ist Atubulu in der Luft. Und er kommt erst quasi am Boden auf, also Atubulu springt da quasi von hinter der Linie, vor die Linie, und als der Ball schon unterwegs ist, kommt Atubulu erst auf den Boden auf. Sprich, er ist eigentlich schon in der Flugsequenz, wenn man das so will. Also es ist völlig gacker. Also du hast schon gesagt, es wird immer schwieriger für die Tore, Bälle zu halten. Und in dem Fall hat man es dann nochmal ganz klar gesehen. Also es geht ja gar nicht darum, dass Atubulu, finde ich, früher von der Linie weg ist, als erlaubt war. Er war, wie gesagt, noch in der Luft, als Weigl den Ball berührt. Ja. Erst als er bald unterwegs ist, ist Atubulu erst unterwegs. Also das war noch so ein kleines Detail, was mir danach aufgefallen ist. Was halt, finde ich, überhaupt nicht geht, weil de facto war es ein ordentlich gehaltener Freistoß. So, Elfmeter.
Ja. Eine Sache fällt mir ein, die ich schon finde, wo man den Torhütern das Leben wieder leichter gemacht hat, als die Entscheidung gefallen ist, dass Derbystar die Bälle herstellt und nicht
Marley. Ah, okay, ja.
Weil ich finde schon, dass diese Derbystar-Bälle vom Flugverhalten viel stabiler sind als die Adidas-Bälle. Die Adidas-Bälle waren damals ja, wenn man die mit 0,9 Bar, das wird wirklich kein Witz, 0,9 Bar aufgepumpt hat, haben die geflattert. Bei 1,0 perfekt war der relativ flugstabil, aber diese Derbystar-Bälle, also ich will jetzt hier auch keine Werbung für Adidas und Derbystar machen, aber dieser Derbystar-Ball ist einfach flugstabiler, und das hat mich gewundert, dass man das gemacht hat, weil die einfach für den Torwart, finde ich, freundlicher sind als diese Adidas-Bälle, die ja wirklich in alle Richtungen sind, als sie damit angefangen haben, 2006. Mit dieser
mit Teamgeist, diese.
Ja, genau, mit dieser Panelverklebung, vorher war da alles genäht. Und
schlimmste war dieser 2010er, dieser Jabulani erst, ne, wo man dann diese Torfabrik dann direkt danach hatte, die waren extrem eklig, also für Torhüter, schrecklich. Die Adidas-Bälle, aber ich glaube, das wurde dann ja besser mit dieser Reihe ab 2014. Also ein bisschen so geschwungen waren diese 2014, 2016er, dieser komische rote Adidas-Ball für die Bundesliga, da war dann auch die Oberfläche ein bisschen rauer, meine ich mich zu erinnern. Aber dann die, stimmt, die Derby, also die Derby-Tabelle, die haben wir auch im Training und das finde ich ist eigentlich der beste Ball so für Torhüter. Die sind ordentlich schwer, so.
Ja.
Das ist mir wirklich das Liebste und nicht solche leichten Bälle. Wir haben auch welche von Erima mit dabei. Ich versuche halt immer im Torwarttraining mal einen kleinen Mix zu finden, dass ich halt einen Teil oder Teil leichte Bälle, Teil schwerere Bälle nehme, dass halt die Jungs dann auch, ja, bei uns in der Liga oder in den unteren Ligen ist es ja nicht so, dass man einen einheitlichen Spielball hat. Deswegen versuche ich da auch immer, die Jungs auf alles Mögliche einzustellen.
Das ist super, ja.
Ja, aber auch ein interessanter Aspekt, ja, dass dann da doch mal ein bisschen torwartfreundlich agiert hat, was die Bälle angeht.
Deswegen wurde wahrscheinlich an der Elfmeter-Regel
rumgekommen. Ja, ja. ganz genau. Das stimmt. Ja, die Elfmeter-Regel wird uns wahrscheinlich alle hier noch ein bisschen länger mit befassen. Bin ich erstmal froh, dass wir in Anführungsstrichen nur ein Torwart-Podcast sind, die sich ja jetzt nicht damit beschäftigen, wie Elfmeter entstanden sind. Ja, aber beim Thema Elfmeter fällt mir noch ein, ich habe letzte Woche, meine ich, vor zwei Wochen, weiß gerade gar nicht, habe ich mir diese Bayern-Doku angeschaut auf Amazon Prime. Da ging es um die Generation Wembley mit dem verlorenen Finale daheim und sowas. Und da war es, glaube ich, Folge 4 müsste das gewesen sein. Da ging es eben um das 2012er Finale mit dem Elfmeterschießen gegen Chelsea. Und da war Peter Cech auch im Interview. Und also wirklich, ich weiß gerade gar nicht, wen ich jetzt hier loben muss für diese Doku. Also unfassbar geil, wie man Peter Cech dort eingebunden hat. Der hat wirklich jeden einzelnen Elfmeter hat er durchgesprochen, warum er ihn gehalten hat und so weiter. Und hat dann auch Mario Gomez gesprochen, der, glaube ich, damals getroffen hat. Und Gomez hat irgendwie bei einem bestimmten Anlauf immer eine Ecke gehabt, quasi immer von Gomez aus gesehen dürfte es die rechte Ecke gewesen sein. Und hat Gomez dann eben beschrieben, dass er sich dann eigentlich die ganze Zeit sicher war, okay, ich schieße auf meine starke Ecke. Und dann im Anlauf dachte er sich, nee, scheiße, der weiß das. Ich gehe auf meine andere Ecke und dann einfach halt getroffen hat und Cech ist dann sozusagen in die andere Ecke gesprungen, weil er dachte, der schießt sowieso dorthin, wo er immer hinschießt. Und dann haben sich beide irgendwie bei der Dopingkontrolle wieder gesehen, nach dem Spiel dann. Und Cech hat einfach nur so komplett aus der Kalten zu ihm gesagt, Mario, was war los beim Elfmeter? Warum hast du nicht in deine Ecke wie immer geschossen? Du hast eigentlich alles genauso gemacht wie immer. So, da dachte ich mir, geil, dass ein Torhüter da mal so offen drüber spricht. Und dann hat er dann auch diesen, das fand ich eigentlich am interessantesten, auch bei Bastian Schweinsteiger, dieser allerletzte Elfmeter dann von Bayern, hat er auch darüber gesprochen, dass er eigentlich 2010, und hat sich quasi, glaube ich, alle 17 Elfmeter angeguckt, die Schweinsteiger jemals geschossen hat. Und hat dann gesehen, dass er damals, als sie gegen Basel gespielt haben, 2010, oder 2009, hat er dann gesehen, dass Schweinsteiger, wenn er eine bestimmte Art von Anlauf hat, halt immer, also quasi kurzer Anlauf und dann sozusagen kurz stehen bleiben und dann in seine linke Ecke, also nicht von Schweinsteiger aus gesehen, linke Ecke übers Standbein, nee, halt nicht links, nach rechts, genau. Also quasi gerade schießt sozusagen, mit rechts nach rechts schießt, dass er es halt immer macht. Und in dem Finale wusste halt Cech am Anfang auch nicht, okay, was macht er jetzt? Und dann hat er eben kurz, bevor er dann geschossen hat, diesen kurzen Stopp eingelegt. Und dann hat Cech dann wirklich so gesagt, thank you. Und dann wusste er, okay, jetzt halte ich ihn, weil er, als er da gestoppt hat. Das fand ich echt interessant, wie akribisch sich Cech dort mit seinem Torwart-Team darauf einfach eingeschworen hat, auf dieses Finale, auf diese Elfmeterschießen. Das war echt beeindruckend. Hat dann auch Juan Mata dort seinem Teamkollegen damals Tipps gegeben, hat gesagt, Juan, du bist der Erste, der schießt, du bist Linksfuß. Es gibt eine, glaube ich, 95% Wahrscheinlichkeit, dass mal ein Neuer quasi von sich aus gesehen nach links springt, also quasi in diese Zugecke reingeht. Ne? Mata ist Linksfuß, schießt nach rechts. Es gibt eine 95%ige Wahrscheinlichkeit, dass ein Neuer dorthin springt. Schießt einfach auf die andere Seite. Und Mata hat dann damals eben Nervenflattern bekommen, schießt genau in die Ecke, wo er gesagt hat, der springt auf jeden Fall hin. Und ja, Neuer hat das Ding gehalten. Das war echt... echt krass, da war ich echt beeindruckt. Also große, große Cook-Empfehlung an der Stelle.
Da muss ich mir auf jeden Fall, haben mir jetzt schon mehrere Leute gesagt, dass ich mir das angucken muss. Ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber steht auf jeden Fall auf meiner Liste.
Also, wenn du es nicht komplett schaffst, Daniel, dann auf jeden Fall die Folge 4 mit. Also das war, hat, also die muss ich mir wahrscheinlich auch irgendwann nochmal anschauen. Hat Neuer auch übrigens ein, zwei ganz gute Tipps gegeben. Er wollte eigentlich auch in die Ecke gehen, wo Drogba hingesprungen ist, hat sich dann doch dagegen entschieden, wo es auf seinem Zettel stand. Also wirklich interessant, das Ganze da mal das Innenleben von wirklich Spitzentorhütern in solchen Momenten zu sehen, weil es ja dann doch auch immer, man denkt, okay, das ist jetzt nur so Psychospielchen, aber nein, es ist halt trotzdem sehr, sehr viel Vorbereitung, wenn man es auch bei Pickford sieht, mit seinen Flaschen, die er dort vollgeschrieben hat. Also
ja,
es ist schon, macht schon irgendwie Spaß, das mal so zu sehen.
Bei denen. Gibt ja auch Spieler, zum Beispiel in Haaland, der schießt, am Anfang des Spiels, vielleicht hat er es jetzt mittlerweile geändert, am Anfang des Spiels schießt er den Elfmeter in eine andere Richtung, wie wenn er zum Beispiel 20 Minuten vor Schluss schießt.
Ah ja.
Er schießt nämlich immer, also so war es mal vor ein, zwei Jahren, am Ende hat er immer in die Mitte geschossen. Ich kann es mir vorstellen, weil er vielleicht denkt, da bin ich nicht mehr so frisch und
muss einfach nur draufhauen.
Genau, einen Ball in die Ecke zu schieben oder zu schlänzen. Deswegen schieße ich ihn einfach in die Mitte. Genau, und das schauen sich natürlich die Torwarttrainer und Torhüter natürlich an, auch solche genauen Details, wann, in welcher Minute. Das ist natürlich schon Wahnsinn, aber das sind natürlich dann auch die Unterschiede dann.
Ja, ach krass, ja, gar nicht so aufgefallen. Aber ja, an der Stelle, wenn uns hier irgendwelche, Bernd Leno, wenn du es hörst, weiß gar nicht, wann ihr gegen City spielt, einfach, guck einfach, wenn es in der zweiten Halbzeit ist, bleib einfach stehen. Aber spring nicht zu früh los wie Noah Atubulu. Ja, Daniel, da würde ich sagen, da haben wir es doch. Haben wir noch eine kleine Elfmeterschnurre hier am Ende gehabt. Hat mich sehr gefreut, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Zum Jubiläum. Ich hoffe, den Druck, oder ich glaube doch, eigentlich den Druck hast du sehr gut gemeistert, den du hattest.
Ja. Vielen Dank. Was mir noch einfällt in dem Spiel gegen Freiburg, Atubulu hatte da auch noch eine gute Szene, wo auch getaucht ist. Und Nikolas, finde ich, der macht es auch überragend bei Freiburg. Und hat bei Gladbach. Mhm. Und hat auch wirklich auch ein, zwei gute Szenen gehabt. Eine Szene, wo er mit dem Fuß hält.
Eine kurze Ecke gegen Weißhaupt, Wasser, glaube ich.
Genau, das wollte ich zum Abschluss noch sagen. Ja, genau, was mir auch noch zum Abschluss einfällt, das habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Beim FC Augsburg läuft es gerade nicht ganz so schlecht. Mhm. Ich finde es ein bisschen lustig, seitdem der Axel bei dir in der Folge gesagt hat, Augsburg wird absteigen. seitdem kein Spiel mehr verloren.
Seitdem, stimmt, ja, mit neuem Trainer. Also Axel, ja. Axel ist jetzt am Sonntag wieder hier. mal sehen, was er da für eine These raushaut. Wünsche können gern geäußert werden, je nachdem, was Axel sagen soll. Das Gegenteil wird dann immer eintreten, zumindest was den FC Augsburg angeht. Schreibt es einfach, meldet euch einfach bei Axel oder bei mir. Da werden wir mal schauen, was wir da aus dem Hut zaubern können. So, an der Stelle. Daniel, nochmal vielen Dank, dass du da gewesen bist. Und wie beim letzten Mal, komm doch gern wieder. Würde mich sehr freuen.
Sehr gerne.
In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns dann bereits schon am Sonntag. Da müsst ihr nicht ganz so lange warten auf die nächste Folge. Die sollte dann irgendwann Sonntagabend direkt nach dem letzten Spiel, das ist dann glaube ich 19:30 fängt das ja an, das letzte Sonntagsspiel. Dann nehmen wir dann die Folge direkt mit Axel auf oder ich nehme die dann direkt mit Axel auf. Und dann ist ja schon wieder Länderspielpause. Aber mal sehen, vielleicht hört ihr diesen Podcast dann zwischenzeitlich nochmal. Mal sehen, was mir da noch so einfällt. Ist auf jeden Fall in der Planung. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.
Forms a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.
Jordan Pickford, you beauty.